Heute Abend wollen wir abschließen mit dem Thema Lobpreis und Anbetung. Wir haben jetzt drei Samstagabende, einen Abend haben wir uns angeschaut, was heißt Lobpreis, wie können wir Gott preisen und loben. Und wir Menschen sind vielfältig, wir sind eine bunte Mischung und genauso vielfältig sind die Möglichkeiten, Gott zu preisen, Gott zu loben. Wir haben uns am nächsten Abend angeschaut, was bedeutet es, Gott anzubeten. Und letzten Samstag hatten wir einen schönen Abend hier und haben es genossen, Gott zu loben, zu preisen und ihn anzubeten. Weil das etwas ist, das wichtig ist. Und ich möchte heute noch ein bisschen zusammenfassen, das ganze Thema, und ein paar Gedanken reinbringen, die ihr vielleicht beim Thema Lobpreis gar nicht erwartet hättet. Es gibt ein wunderschönes Zitat, wird oft benutzt und keiner weiß so richtig, von wem es stammt. Es wird immer verschiedenen Leuten zugeschrieben. Und das heißt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Die meisten sagen, es stammt von Johannes Busch, einem Schriftsteller. Es gibt auch die englische Version, die wird dann Stephen Covey, glaube ich, zugeschrieben. Aber ich glaube, das ist noch viel älter. Aber die Aussage stimmt. Vor allem in Bezug auf Lobpreis und Anbetung. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Egal in welcher Form wir Gott loben und anbeten, egal wie es uns dabei geht, egal was wir darüber denken, das Wichtigste daran ist, dass wir nie vergessen, um was es dabei eigentlich geht und vor allem, um wen es geht. Was ist das Wichtigste beim Lobpreis und der Anbetung? Lass uns mal lesen, Matthäus 6, die Verse 9 und 10. Zwei Verse, die mit Lobpreis und Anbetung fast nichts zu tun haben. Fast nichts. Ne? Matthäus 6, die Verse 9 und 10. Zwei Verse, die wir aber alle auswendig kennen. Und die Jünger kamen zu Jesus und sagen, Herr, lehre uns beten. Und Jesus sagt ihnen, wenn ihr betet, dann sollt ihr es so machen. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was hat das mit dem Lobpreis und Anbetung zu tun? Ne? Wisst ihr, da heißt es so schön, dein Wille geschehe. Das ist eigentlich die Kernaussage der Anbetung. Wenn ich begreife, dass nicht mein Wille, sondern allein Gottes Willen geschehen soll und kann, werde ich lernen, Gott richtig zu preisen und anzubeten. Diese Aussage kennen wir auch im Zusammenhang mit Gethsemane. Jesus, der vor dem letzten Abend, bevor er verhaftet wurde, im Gebet kämpft und letztendlich sagt, Vater, aber nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. Mit anderen Worten, es ist nicht etwas, was so jubelschreiend ihm über die Lippen kam, weil er wusste, diese Entscheidung beinhaltet einen hohen Preis, nämlich das Leiden und letztendlich sein Leben zu lassen, damit der Wille des Vaters geschehen kann. Wir gebrauchen oft diese Aussage im Gebet, im Alltag oder wenn wir zu Gott kommen und bestimmte Wünsche und Nöte haben, sagen, Herr, aber dein Wille geschehe. Und in der Regel setzen wir voraus, dass der Wille des Vaters dem entspricht, was wir wollen. Stimmt. Herr, du willst doch, dass es mir gut geht. Und damit es mir gut geht, brauche ich diese Gebetserhörung. Also muss das dein Wille sein. Es kann gar nicht anders sein. Und so beten wir dann. In der Erwartung, dass Gott das tut, was wir wollen. Und sagen gleichzeitig, Herr, dein Wille geschehe. Wisst ihr aber, ein wichtiger Aspekt des Lobpreis und der Anbetung ist, zu verstehen, was ist eigentlich der Wille Gottes. Ich werde es euch mal ein bisschen demonstrieren. Stell dir vor, Jesus sitzt hier auf dem Stuhl. Und du wirst sagen, Jesus, dein Wille geschehe. Was müsstest du dann machen? Du müsstest Jesus fragen, was ist dein Wille? Wir interpretieren sehr oft schon hinein, was wir denken, was sein Wille sein sollte. Und meistens passt dieser Wille zu dem, was ich will. Wir vergessen aber zu oft zu fragen, Herr, was ist eigentlich dein Wille? Die Schrift offenbart uns sehr viel darüber, was der Wille Gottes ist. Aber hier kommt ein menschliches Problem zum Tragen, und zwar die Tatsache, dass wir sehr schnell verschiedene Aussagen so selektieren, wie sie uns passen. Wir lenken auch Aussagen der Bibel hin auf unsere Wünsche. Und das ist jetzt nicht ein Problem, das jetzt irgendwie bestimmte Menschen haben, sondern wir alle Menschen haben das gleiche Problem. Wir kennen das im Alltag. Zum Beispiel, wenn wir irgendwelche Nachrichten, Informationen lesen, wir alle selektieren die Informationen nach den Bereichen, die uns interessieren. Stimmt, oder? Wenn ein Thema mich nicht interessiert, lese ich einen Artikel nicht. Dazu kommt, selbst wenn ich zu einem bestimmten Thema mehrere Artikel habe, werde ich in der Regel die Artikel lesen, die meine Meinung unterstützen. Und die kritischen, die lasse ich beiseite. Und wenn ich sie lese und finde eine Zustimmung, weil es meinem Gedanken entspricht, dann überprüfe ich die Aussage nicht. Muss ja wahr sein, ich denke ja genauso. Wenn aber jemand ein anderes Argument liefert, was mir nicht passt, das hinterfrage ich, um den Fehler zu finden, warum meine Meinung doch richtig ist, nicht die. Das Interessante ist, wir werfen das eigentlich dem Internet vor. Wir wissen alle, im Internet gibt es gewisse Algorithmen. Wenn du bei Google eine Sucheingabe machst, wird Google dir das liefern, was du lesen willst. Weil genau so arbeiten sie. Wenn du es nicht glaubst, such mal 2 Tage lang nach Waschmaschinen und guck dann die Werbung an, die du die nächste Woche kriegst. Und wir denken, das böse Internet. Nein, das böse Internet macht nur genau das, was wir Menschen sowieso machen. Wir picken uns das heraus, was uns interessiert. Und damit informieren wir uns auch nur in gewissen Bereichen. Und das betrifft uns Menschen alle. Aber auch wir Kinder Gottes sind davon nicht ausgenommen. Wir lesen gerne in der Bibel die Passagen, die uns gefallen, die uns gut tun und die uns bestätigen. Und wir lassen gerne mal auch Dinge weg, die uns schwerfallen. Nach dem Motto, das kann doch Gott unmöglich von mir wollen. Oder das ist bestimmt im Alten Testament gewesen. Ich habe schon öfters mal gehört von Aussagen, die im Neuen Testament stehen, die waren überzeugt, das ist im Alten Testament, kann nicht sein. Aber doch, ja, auch im Neuen Testament stehen Dinge drin, die vielleicht ganz schön hart klingen. Und sie gehören dazu. Wisst ihr, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, müssen wir lernen, das zu glauben, was die Schrift einfach sagt. Und nicht das, was ich denke, was sie sagen müsste. Nur dann werde ich wissen, was der Wille Gottes ist. Und dann zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Aber was hat das wieder mit Anbetung zu tun? Ne? Wisst ihr, Gott ist und bleibt der Mittelpunkt und das Zentrum unserer Anbetung. Von allen Dingen. Er bleibt es. Wisst ihr, wir denken manchmal, wenn Gott mich so sehr liebt und Gott mich errettet hat und Jesus für mich gestorben hat, dann bin ich ja sehr wichtig für Gott. Stimmt. Aber deshalb bin ich nicht der Mittelpunkt des Universums. Und genau da machen wir oft unseren Denkfehler. Wir denken, Gott wird alles für mich tun, nur damit es mir gut geht. Nein, Gott hat das Größte bereits vollbracht. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, in seine Herrlichkeit hineinzukommen. Kinder Gottes zu sein. Er hat uns reingenommen in sein ewiges Leben, in sein ewiges Reich. Und nun haben wir die Möglichkeit, überhaupt Gott anzubeten. Aber Gott ist immer noch der Mittelpunkt in allem. Es geht immer noch um Gott, nicht um mich. Es geht immer noch darum, was Gott will und nicht das, was ich will. Es geht immer noch darum, was Gott gesagt hat und dass er der Herr ist und nicht ich. Wisst ihr, an dieser Stelle fällt es uns ein bisschen schwer mit der Anbetung. Denn wenn wir Gott nur anbeten, gemäß dem, was er uns gibt und was wir wollen, dann ist unser Glaube unsere Anbetung, unsere Hingabe immer abhängig davon, ob ich das kriege, was ich will oder nicht. Und damit beten wir eigentlich, so übertrieben gesagt, unsere Gebetserhörungen an, aber nicht den Gott, der dahinter steht. Wir glauben an Gebetserhörungen, anstatt an Gott zu glauben. Und dann schwankt unser Glaube. Wenn ich mal alles bekomme, bin ich voller Glauben und Jubel. Und wenn ich mal nichts bekomme, dann bin ich am Boden zerstört und habe 1000 Fragen. Wo ist Gott? Warum macht Gott so? Wie kann das sein? Gibt es Gott überhaupt? Aber die Bibel lehrt uns, dass eigentlich wir lernen müssen zu erkennen, dass es allein um Gott geht. Und wenn ich Gott allein anbete, spielt es keine Rolle, ob er mein Gebet erhört oder nicht. Dann bete ich Gott einfach an, weil Gott da ist, weil Gott herrlich ist und weil Gott vollkommen ist. Unabhängig davon, ob ich jetzt richtig denke, richtig handle oder richtig bete, was auch immer. Wenn wir diese Prioritäten vertauschen und uns praktisch selber in den Mittelpunkt stellen, anstatt Gott, dann haben wir dieses Riesenproblem. Wisst ihr, dieses Problem kam sehr verstärkt durch den Humanismus auch ins Christentum. Der Humanismus ist ja praktisch eine Philosophie, die den Menschen ins Zentrum stellt. Die Bedürfnisse des Menschen, das Können des Menschen, dass der Mensch sich entfalten kann in allen Dingen, mit allen Stärken. Und so wurde in der Gesellschaft früher, wo praktisch die Gesellschaft, das Gemeinwohl der Mittelpunkt war und der Mensch sich einfügen musste, wurde plötzlich der Mensch selber zum Mittelpunkt. Und die Gemeinschaft drumherum musste sich danach richten, was der Einzelne will und was der Einzelne braucht. Wisst ihr, und dieses Denken hat auch Einzug gehalten im Christentum. Plötzlich ist das Kind Gottes mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, mit dem, was es braucht, der Mittelpunkt von allem. Und Gott muss sich darum kümmern, dass es diesem Kind gut geht. Ich sage es übertrieben. Gott will, dass uns gut geht. Ja und Amen. Aber wenn das unser Denken bestimmt, haben wir die Prioritäten vertauscht. Denn plötzlich sind wir der Herr und Gott unser Diener. Anstatt dass wir Diener sind und Gott der Herr bleibt. Wisst ihr, es gibt eine einfache Lösung. Lukas 9, Vers 23. Lukas 9, Vers 23, da sagt Jesus eigentlich die Lösung des Problems. Und er sprach zu einem, sagt er, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das klingt ja gar nicht nach Gnade. Klingt auch nicht nach Errettung. Klingt irgendwie sehr herausfordernd. Zu sagen, hey, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Herr, was hat das mit meinen Gebetserhörungen zu tun? Was ist aber mit meinen Wünschen und meinen Fähigkeiten, mit den Gaben, die du mir gegeben hast? Was ist mit all dem, wozu du mich berufen hast? Wisst ihr, wir neigen dazu, immer wieder daran zu denken, dass es um uns geht. Und machen da immer den gleichen Fehler. Wir vertauschen die Prioritäten. Apostelgeschichte 17, 28. Da schreibt Paulus, das war in Athen, als er zu den Griechen gesprochen hat, da sagt er, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Oder mit anderen Worten sagt er, wenn ich das fortsetze, was Jesus gesagt hat, wenn wir uns aufgeben, dann gehen wir in ihm auf. Wir werden zum Teil seines Leibes, seines Werkes, zum Teil seines Planes. Und Gott sorgt dafür, dass alles andere kommt. Gott schaut nach uns. Kolosser 1, die Verse 15 bis 23, eine längere Bibelstelle, aber lass uns mal durchlesen, weil dann werden wir einiges erkennen können. Das heißt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen. Das ist der Herr, den wir anbeten. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Wir singen ab und zu das Lied da. Du bist würdig, du allein. Denn alles kommt von dir und alles zu dir hin. Und dir allein gebührt die Ehre. Das ist, stammt aus diesem Bibelvers. Denn alles kommt von dir und es geht alles zu dir hin. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen mit ihm, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Auch euch und auch uns, die wir einst Fremde waren und feindlich gesinnt in bösen Werken. Das klingt hart, oder? Manch einer wird sagen, Herr, so schlimm war ich doch gar nicht. Aber ich sage immer wieder, weißt du, wenn ein Mensch, der seine Schuld nicht einsieht, braucht keine Vergebung. Und wer keine Vergebung hat, bekommt keine Gnade. Und wer keine Gnade hat, bleibt verloren. Amen. Erst wenn wir einsehen, dass wir schuldig sind, wir sind schuldig, erst dann kommt die Gnade zum Tragen. Er hat nun uns versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf das er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Wisst ihr, diese Aussage am Schluss, wo Paulus sagt, ich weiß, wem ich diene. Er, der ein Eiferer für Gott war, der ein Eiferer fürs Gesetz war, der überzeugt war, dass er richtig handelte, hat Jesus eines Tages erkannt. Und er sagt hier, ich bin gerne sein Diener. An einer anderen Stelle sagt er sogar, ich bin sein Sklave. Ich gehöre ihm. Er darf über mich verfügen. Wo Paulus eins erkannt hatte, wenn ich begreife, dass ich Gott gehöre, brauche ich mir keine Sorgen darum zu machen, wie es mir geht. Denn Gott sorgt für mich. Für was für einen Vater hältst du Gott, wenn du glaubst, dass er sich nicht um deine Krankheit kümmert? Wenn du ihn jeden Tag daran erinnern musst, dass dir schlecht geht? Was ist dein Bild von einem Vater, den du jeden Tag erzählen musst, dass du kein Geld hast? Glaubst du, dass er sich nicht drum kümmert? Oder liegt es daran, dass wir dieses Vertrauen nicht haben? Und wir denken, ich muss doch alles regeln, ich muss doch alles kontrollieren, ich muss doch dafür sorgen, dass es gut läuft. Solange du dafür sorgen musst, solange bist du der Herr, aber nicht Gott. Vertraust du ihm? Bist du da, wenn du ihm vertraust, dann wirst du nur das verwalten, was er dir gibt, weil du weißt, er macht es richtig. Wenn du es aber selber kontrollierst, dann ist er außen vor. Wen betest du an? Noch ein harter Satz aus dem Neuen Testament, Römer 12, Vers 2. Da heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wisst ihr, und Jesus hat was gesagt zum Denken der Welt. Wird einige überraschen, aber lass uns mal lesen. Matthäus 6, die Verse 31 bis 33. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Denn nach all dem trachten die Heiden. Jesus hat mit anderen Worten gesagt, wenn du dich nur darum kümmerst, was du essen sollst, was du zu trinken hast, ob du was zum Anziehen hast, dann bist du nicht besser als die Heiden draußen, denn die machen genau das Gleiche. Natürlich, die Bibelkenner werden gleich kommen. Ja, Moment mal, Paulus hat aber gesagt, wer für die Seinen nicht sorgt, ist noch schlimmer als der Heide. Ja und Amen, stimmt. Aber wenn unser Denken geprägt ist nur davon, was kann ich haben, wie werde ich mich versorgen und wir lassen Gott außen vor,
dann machen wir das Gleiche wie die Heiden. Das ist ihr täglich Brot. Das ist das, was sie tagtäglich beschäftigt. Wo kriege ich Geld her? Wo kriege ich Kleidung her? Wo kriege ich mein Ansehen her? Wo kriege ich Bestätigung? Wie schaffe ich es, Karriere zu machen? Wisst ihr, wenn dieses Denken uns nur noch prägt, dann gibt es ja keinen Unterschied zwischen der Welt und uns. Was macht den Unterschied eigentlich aus? Naja, ich bete jeden Morgen, bevor ich das alles mache. Wenn du morgens betest und anschließend die gleichen Sorgen machst, gut, vielleicht hast du ein paar neue Ideen, aber im Grunde genommen prägt immer noch all das Sorgen deinen Alltag. Jesus sagt hier weiter, was wir tun sollen. Er sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Er weiß. Gott weiß, wo es in deinem Körper zwickt. Gott kennt deinen Kontostand auf den Cent genau. Ich bin mir sicher, keiner von uns kann genau sagen, wie viel Geld er irgendwo in der Tasche hat oder im Schreibtisch oder auf dem Konto. Wenn man alles zusammenzählt, wer von uns weiß auf den Cent genau, wie viel Geld man hat? Auf den Cent genau, überall? Wird schwierig. Irgendwo in der Hosentasche liegt da doch wieder ein Euro drin. Und weißt du was? Die Schrift sagt, Gott weiß sogar exakt, wie viele Haare du auf dem Haupt hast. Er weiß sogar, wo die Kleidungsstücke sind, die du längst vergessen hast, irgendwo. Er weiß, wie viele Paar Socken bei dir in der Schublade liegen. Er weiß es. Er kennt deine Sorgen, er kennt deine Nöte. Er weiß es. Jesus sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das bedürft. Er weiß es. Unser Problem ist, dass wir denken, dass wir trotzdem darum sorgen müssen und vergessen, wer ist im Mittelpunkt. Durch all diese Sorgen und Gedanken lassen wir uns ablenken von Gott. Und anstatt Gott zu preisen im Vertrauen und ihn loben, ihn anzubeten, in dieser Gewissheit, mein Gott wird für mich sorgen. Stattdessen machen wir uns Sorgen und Gedanken und Jesus sagt im Endeffekt, benehmen wir uns und leben wie die Heiden. Anstatt das zu nehmen, was Gott uns gegeben hat. Wenn wir aber begreifen, dass unser Gott für uns sorgt, dann wissen wir, eigentlich können wir ihn loben, ihn preisen und ihn anbeten, weil wir wissen, wir haben eine super tolle Versorgung. Das heißt nicht, dass wir nicht arbeiten müssen. Das heißt nicht, dass wir etwas dafür tun müssen. Aber das heißt letztendlich, egal was ich brauche, Gott wird mir eine Möglichkeit schenken. Gott wird eine Tür öffnen. Er weiß, was ich brauche. Und Vers 33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch all das zufallen. Wisst ihr, das Wichtigste bei all dem, die Hauptsache beim Lobpreisanbetung, ist, dass wir nicht vergessen, sondern begreifen, wir dienen einem Gott, der allmächtig ist. Wir dienen dem Gott, der uns erlöst hat. Wir dienen dem Gott, der uns begnadigt hat. Wir dienen dem Gott, der uns errettet hat und uns die Möglichkeit gegeben hat, in seine Gegenwart zu treten. Wir dürfen teilhaben an seiner Herrlichkeit. Wir dürfen die Gewissheit haben, dass dieser Gott für uns sorgt. Jesus sagte mal, selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen könnte, ich verlasse dich nicht. Das ist Gottes Aussage. Und wenn wir in Lobpreis und Anbetung stehen, sollten wir genau das vor Augen haben. Wir beten den Gott an, der übernatürlich, allmächtig uns die Tür geöffnet hat in sein Reich hinein, in seine Herrlichkeit und uns eingeladen hat, seine Kinder zu sein. Wir sind dann nicht der Bauchnabel der Welt. Sondern er bleibt immer noch im Mittelpunkt. So wie wir beten, dein Wille geschehe. Wisst ihr, und Gottes Wille geht weit über unseren Verstand hinaus. Gott weiß, was wir brauchen. Und selbst wenn wir manchmal denken, Herr, das kann doch nicht wahr sein, es läuft gerade alles schief, glaub mir, wenn es anfängt schief zu gehen, dann ist Gott schon längst am Arbeiten. Ich sage immer wieder so, wenn bei dir alles perfekt wäre, dann hättest du keine Probleme. Wenn du Probleme hast, das heißt nur, dass da irgendwas noch nicht in Ordnung ist. Und hättest du das selber eingesehen, bräuchte Gott keine Probleme zuzulassen. Wenn die Probleme zwingen dich zur Veränderung. Also wenn du denkst, du brauchst eine Lösung vom Problem, ich gebe dir einen guten Ratschlag. Das Problem ist bereits der erste Schritt zur Lösung. Denn das Problem zwingt dich zur Veränderung, damit etwas Neues entstehen kann. Amen. Wir Menschen neigen dazu, uns zurückzulehnen und es gut gehen zu lassen, wenn wir keine Not haben. Das kennen wir alle. Wir kennen es aus der Bibel vom Volk Israel und schütteln den Kopf darüber, wie konnten die nur? Wie konnte das Volk Israel immer wieder ihren Gott vergessen? Nun, wenn wir die Welt anschauen und die Kirchen in dieser Welt anschauen, immer dann, wenn eine Krise kommt, sind die Kirchen voll. Wenn die Krise weg ist, sind die Kirchen leer. Und sind wir ehrlich, wenn wir ein Problem haben, beten wir mindestens doppelt so viel wie sonst. Sind wir doch ehrlich, es ist so. Weißt du, glaub nicht, dass Gott dich vergessen hat, nur weil du ein Problem hast. Weißt du, manchmal stupst uns Gott an und zeigt uns das Wort, sagt, hey, veränder es, und wir machen es nicht. Und dann kommt das Problem, das, wovor Gott uns bewahren wollte. Und dann zwingt uns das Problem doch zu suchen, was ist es, ja. Und dann, wenn wir endlich begreifen, zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Auch wenn es mir im Moment nicht schmeckt, dein Wille geschehe. Wenn wir eines Tages zurückschauen, werden wir feststellen, ja, Gott hatte recht. Vertraust du Gott als deinem Vater, der genau weiß, was du brauchst? Vertraust du Gott, dass er der Herr ist, der dein Leben komplett unter Kontrolle hat? Er weiß sogar, was dich morgen erwartet und übermorgen. Es wird Dinge geben, die dich überraschen, Gott nicht. Er weiß es. Er hat auch schon die Lösung. Er weiß auch, wie du da wieder rauskommst. Und wenn du das vor Augen hast und vor allem weißt, ja, ich habe einen Vater, der es gut mit mir meint, dann kannst du sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen um das, was ich will. Ich weiß, dass du es mir geben wirst, sobald ich es brauche. Ich weiß, dass du eine Tür öffnen wirst, wenn es nötig ist. Ich kann dich anbeten. Wisst ihr, und wenn wir das tun, dann werden wir wirklich vor Gott niederknien. Weißt du, so, stell dir vor, Jesus ist da und du wirst niederknien und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Auch wenn ich nicht mal weiß, was dein Wille ist. Ich vertraue dir trotzdem, weil ich weiß, dass dein Wille gut ist. Ich weiß, dass du einen guten Plan hast. Lobpreisteam, ihr dürft nach vorne kommen. Ich möchte dich heute einladen, ganz bewusst, das Lobpreisteam ist schon vorbereitet, die wissen, dass sie ein bisschen länger spielen und singen dürfen. Und ich möchte dich jetzt dazu einladen, einfach mal dir Zeit zu nehmen, vor Gott zu treten und sagen, Herr, ich möchte wirklich lernen, dir zu vertrauen. Ich will lernen, dich zu loben, unabhängig davon, wie ich mich fühle. Ich will lernen, dich anzubeten, weil du mein Gott bist. Weil du der Herr bist über allem. Und vor allem, ich will lernen, meinen Willen aufzugeben. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wir haben es gelesen. Der verleugne sich selbst. Der spricht nicht von Selbstentfaltung. Er spricht nicht von all den Bedürfnissen und Wünschen. Sondern er sagt letztendlich, all das Gib es auf. Gib es einfach in Gottes Hände. Sag, Herr, du machst es gut. Du wirst es schon richtig machen. Und falls ich es nie sehe, egal, ich vertraue dir, du wirst es gut machen. Das heißt Selbstverleugnung. Wenn man sich selbst, die eigenen Wünsche, die eigenen Bedürfnisse, alles in Gottes Hand legt und sagt, du darfst darüber verfügen. Wenn du sagst, es ist gut für mich, werde ich es genießen. Wenn du sagst, ich brauche es nicht, dann verzichte ich drauf. Du bist der Herr. Und das fällt uns Menschen schwer. Aber gleichzeitig ist das der Grundstein für Vertrauen. Sagen, ich gebe mich in deine Hände und du kannst über mich verfügen. Ich werde dich anbeten. Wisst ihr, dann ist wirklich Gottes Wille das Zentrum unseres Lebens. Und ich möchte dich jetzt dazu einladen, dass du im Herzen ganz bewusst diese Entscheidung triffst und diese Anbetungszeit hineingehst und Gott anbetest. Du brauchst niemanden, der dir die Hand dafür auflegt. Das ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott alleine. Niemand kann in dein Herz hineinschauen, Gott sieht es. Dass du Gott anbetest und deinen Blick auf ihn richtest. Wisst ihr, Gott zu loben und Gott anzubeten mit dieser Herzenshaltung bewahrt uns von all diesen Fehlern. Dass wir stolz werden, dass wir auf Abwege geraten. Es bewahrt uns davor, dass wir absichtlich sündigen. Es bewahrt uns davor, leichtsinnig zu werden. Und vor allem, es bewahrt uns davor, dass wir nicht uns selbst im Mittelpunkt sehen und dann enttäuscht sind, weil wir nicht das kriegen, was wir wollen. Sondern es richtet immer unseren Blick auf Gott. Das heißt, jedes Mal, wenn du im Lobpreis in der Anbetung vor Gott stehst und vor Augen hast, es ist der Herr, den ich anbete, er allein, wird es immer wieder deinen Blick korrigieren auf Jesus hin. Weg von den Alltagssorgen, weg von den Fragen, weg von den Nöten, die dich beschäftigen wollen, hin zu Jesus Christus, wo du im Vertrauen kannst, sagen kannst, Herr, ich gehöre dir. Und weil ich weiß, dass du alles weißt und dass du für mich sorgst, deshalb vertraue ich dir. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Danke, dass du da bist, Herr. Und danke, dass du das Zentrum und die Hauptsache unseres Lebens bist, Herr. Herr, und wir wollen heute Abend ganz bewusst, Herr, mit aller Entschiedenheit von Herzen beten und sagen können, dein Wille geschehe, Herr. Mach mit uns, was du willst. Handle mit uns, wie du es willst, Herr. Verfüge über uns, Herr. Denn wir sind dein. Wir beugen uns vor dir. Wir wollen dich anbeten, Herr. Wir wollen dich erheben. Und wir wollen wirklich dir allein alle Ehre bringen, denn sie gebührt nur dir, Herr. Amen.